Lebensbilder. Die Kirche, die Menschen, das Land. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Österreich, Thomas Neunteufel begrüßt Sie herzlich zur heutigen Sendung Lebensbilder mit Professor Dr. Elmar Kuhn, Generalsekretär von Christen in Not. Studiert man den Lebenslauf von Professor Kuhn, bekommt man den Eindruck, es wäre ein Curriculum von mehreren Personen. Viele interessante Stationen kennzeichnen den Lebensweg von Professor Kuhn. Ich erwähne nur einige wichtige Eckdaten, wie zum Beispiel seine Studienaufenthalte unter anderem in Argentinien, wo der jetzige Papst Franziskus, damals noch Kardinal Bergoglio, sein Lehrer war, oder die diversen Gastprofessuren weltweit an internationalen Universitäten. Professor Kuhn engagiert sich im medizinethischen Bereich. Er pflegt den interreligiösen Dialog, vor allem mit dem Judentum. Und große Verdienste und Anerkennung erwarb er sich für seinen Einsatz um die Rechte verfolgter Christen und Christinnen. Seine Motivation dafür kommt von den schrecklichen Erlebnissen während seines Studiums in Argentinien. Er wurde hautnah unter Lebensgefahr Ohren und Ohren Augenzeuge von Gewalt und Verfolgung, und durch seine Arbeit in verschiedenen Organisationen und Initiativen versucht er nun, für Toleranz und Respekt, vor allem aber für die Gewaltlosigkeit einzutreten. Ich darf Sie, lieber Professor Kuhn, herzlich hier auf Sendung bei Radio Maria begrüßen und wir freuen uns auf die kommende interessante Stunde mit Ihnen. Grüß Gott, Herr Professor.
Ja, einen wunderschönen dritten Fastensonntagabend. Wir sind mitten in der Fastenzeit und das sollte ein bisschen Zeit zur Besinnung, zum Nachdenken und vielleicht auch zur Solidarität mit denen sein, die es nicht so gut haben wie wir. Ich habe einen Titel für diese Sendung gewählt, der vielleicht ein bisschen seltsam klingt. Er lautet: Gott existiert, ich bin ihm begegnet. Und ich habe diesen Titel gewählt, weil es der Titel eines Buches von André Froissart ist, das in den 70er Jahren erschienen ist, wo André Froissart, ein ziemlich rabiater, säkular denkender Atheist, eine Begegnung mit diesem Gott des Lebens hatte und diese Begegnung, die ihn zu einem überzeugten Katholiken gemacht hat, in dem Buch niedergeschrieben hat. Gott existiert, ich bin ihm begegnet. Mir hat dieses Buch als Jugendlicher in meiner Schulzeit unglaublich viel zum Nachdenken gegeben. Und ich denke, es war einer der Punkte, die mein Leben mitbestimmt haben. Und was da in meiner Schulzeit begonnen hat, hat sich dann in den letzten 50 Jahren immer weiter fortgesetzt, mit Unterbrechungen, mit manchen Dahinplätschern, manchen Dingen, wo ich gestrauchelt bin. Und das bringt mich zu der heutigen Lesung aus dem Korintherbrief, wo der Apostel Paulus uns hier ins Gewissen redet und sagt: Und wenn du stehst, dann achte darauf, dass du nicht hinfällst. Dieses Fallen können gehört zum Menschsein. Und insofern hat mich vielleicht dieser Titel Gott existiert, ich bin ihm begegnet, besonders angesprochen, weil es ist nichts anderes, als wir heute in der ersten Lesung gehört haben, wo Gott dem Mose im brennenden Dornbusch begegnet und ihm sagt: Ich bin der, der da ist. Ich bin an deiner Seite. Ich verlasse dich nicht. Ich bin der Gott deines Lebens. Und das ist was, wo ich vielleicht am Ende noch einmal kurz darauf zurückkommen werde. Aber jetzt kann ich sagen, seitdem ich vor fast 15 Jahren als Generalsekretär das gesamtchristliche Hilfswerk Christen in Not für die verfolgten Christen und auch für verfolgte anderen Glaubens übernommen habe, habe ich in den Verfolgten, den Leidenden, den Gequälten und Vertriebenen, ja, den ermordeten Christen, diesen Christus gesehen in jedem unserer Projekte. Ja, Gott existiert. Wir müssen nur die Augen aufmachen, um ihm zu begegnen. Und ich denke, das ist das, was Fastenzeit bedeutet. Die Augen aufmachen, um Gott zu begegnen. Und das ist ein Stück auch mein Lebensweg. Durch so manchen kleinen Karfreitag hindurch Ostern zu erleben. Und das ist genau das, was wir mit der Arbeit von Christen in Not.com den Menschen, die wegen ihres Glaubens an den auferstandenen Christus leiden, vertrieben werden, deren Kinder ermordet, deren Eltern umgebracht werden, dass wir diesen Menschen mitgeben wollen. Es ist der Gott, der für euch da ist. Und es sind Menschen, die diesen Gott im Herzen tragen und aus dieser Verbundenheit, aus dieser Solidarität der Christen mit euch auf dem Weg sind. Das ist die Umsetzung dessen, was der Apostel gesagt hat, wenn er sagt, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder. Aber er sagt auch weiter, wenn ein Glied sich freut, dann freuen sich auch alle Glieder. Und ich denke, vom Leid in die Freude kommen, das ist das, was einen Christen auszeichnet. Und das ist das, was wir den verfolgten und gequälten Christen doch an einem Punkt ihres Lebens auch ermöglichen wollen. Wieder in die Hoffnung, wieder in das Glauben, wieder in das Hoffen zurückzukommen. Und lassen Sie mich einfach ein bisschen von dem erzählen, was Christen in Not.com macht, was wir tun. Als vor knapp 15 Jahren mich Kardinal Schönborn und die damalige Schulamtsleiterin, Frau Hofrätin Dr. Mann, auf diesen Job gesetzt hatten, war es ein Himmelfahrtskommando. Diese gesamtchristliche Organisation, die es seit 1980 gibt, war damals am Zusperren. Es gab keine Projekte, es gab auch praktisch kein Geld mehr, die Gehälter waren wackelig und eigentlich war es so ein bisschen in der vorgehaltenen Hand so, dass man gemeint hat, naja, zusperren kann der Kunde es ja auch noch. Ja, und heute stehen wir als ökumenisches Hilfswerk mit mehr als 40 Projekten in 4 Kontinenten unserer Welt da und helfen Menschen in der Verfolgung Atem zu holen, helfen Menschen in der Verfolgung Hoffnung zu schöpfen und nach vorne zu schauen. Und das jüngste Projekt, das wir haben, ist ein Projekt, das mir, wie so vieles in meinem Leben, zugefallen ist. Ich hatte eine Einladung für einen Vortrag in Peru an einem Sozialinstitut, das der Bischofskonferenz nahesteht, zum 50-Jahr-Jubiläum, über die Christenverfolgung und über eine polarisierte Welt, die auseinanderbricht. Und ich habe das getan, es war sehr spannend. Einer der Gastredner war auch Kardinal Barreto. Kardinal Barreto ist ein peruanischer Kardinal. Und ich bin mit ihm so ins Gespräch gekommen, weil er sich sehr, sehr interessiert hat für das, was ich über die Christenverfolgung sagte. Weil er sagte, das ist viel zu wenig bekannt. Und das ist was, was ich immer wieder auch in Österreich höre. Wir wissen ja gar nichts darüber. Und ich denke, Wissen ist so wichtig, weil wir den Kopf nicht in den Sand stecken dürfen. Der Kardinal hat dann lange mit mir geredet und dann eines gesagt, wenn Sie schon hier sind in Lima, dann bitte fahren Sie auch nach Iquitos, das Einfallstor in den Amazonas ist. Dort ist ein Bischof, der sich seit Jahrzehnten für die verfolgten Einwohner, die Ureinwohner, die Indigenas, einsetzt mit vielen christlichen, katholischen Gemeinden. versucht, deren Leben zu erhalten und sie zu schützen. Schauen Sie sich das an, vielleicht können Sie auch dort ein wenig helfen. Und dann bin ich zu Bischof Miguel Angel gekommen, der mir in Iquitos am Eingang zum Amazonas-Urwald an einer Schleife eines Amazonas-Nebenflusses gelegen, dort, wo die Kautschukbarone im Ende des 19. Jahrhunderts die großen Gewinne gemacht haben. Und dort ist er Bischof in einer armen Umgegend, aber in einer pulsierenden Umgegend, in der aber leider, je weiter man dann von Iquitos, der Großstadt, weiterkommt in den Amazonas, umso mehr deutlich wird, dass die Ureinwohner auch in den vielen christlichen Gemeinden und Gemeinschaften dort am Rande der Ausrottung stehen. Heute vielleicht mehr denn je. Es sind vor allem die Goldvorkommen, die im Amazonasfluss und seinen Nebenflüssen in sehr reiner Qualität aufgelöst sind. Goldvorkommen, die aus dem Wasser mit Quecksilber herausgelöst werden können. Jetzt bin ich leider kein Chemiker, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber man muss Unmengen Quecksilber in das Wasser schütten, um dann die dann sich abscheidenden Goldkörner herauslesen zu können. Das ist ein Millionengeschäft. Und seitdem der Goldpreis so gestiegen ist, haben die Goldsucher dort wirklich mit einem Massenauflauf an diesen Goldsucherbooten begonnen, den Amazonas zu zerstören. Das Quecksilber vernichtet die Fischbestände, führt in den Anlagerungen bei den badenden Kindern und den badenden Indianern, die auch das Trinkwasser aus dem Amazonas nehmen, zu schweren Nervenerkrankungen, bei Kindern auch zum Tod. Und es werden mehr und mehr, weil jetzt auch Terrorbanden aus Venezuela und vor allem aus Kolumbien durch die Flüsse in Lateinamerika hinunterkommen, in diese Nebenflüsse, wo so viel Gold gelöst ist im Wasser und dort sich die Finanzierung für ihre Terrorbrigaden holen. Dass diese Terroristen und Kriminellen nicht lange fackeln, ist allen klar. Und wenn eine Siedlung von Indios dort im Weg ist, dann wird diese Siedlung eben einfach ausgelöscht. Und die Menschen leben in Angst. Ich habe selbst dort eine katholische Pfarre, von einer Großfamilie, eine Indianergroßfamilie getragen, erlebt, wo der Medizinmann, der älteste, weit über 80-jährige, Indianerhäuptling mir dann gesagt hat, er selber ist vor 80 Jahren aus Brasilien an der Hand seines Vaters als kleiner 6-7-jähriger Junge den Amazonas hindurch geflüchtet, weil die Straßenbauer und die Goldsucher und die Viehhirten und Viehhändler, die den Amazonas-Urwald in Brasilien niedermachten, diese Indiosiedlungen eiskalt zerstörten und in die Flucht trieben. Die Wahl, erschossen zu werden oder fliehen zu können, hat dann eben dazu geführt, dass sein Vater mit der Familie durch den ganzen unwegsamen Amazonas-Urwald über die Grenze nach Peru geflohen ist, um dort Sicherheit zu finden. Und sie haben dort alles neu aufgebaut, haben dort eine Kapelle gebaut, haben dort das Familienleben dieser Indiergemeinschaft wieder neu gestartet. Und jetzt erlebt er mit weit über 80 Jahren, dass genau diese Goldsucher und Zerstörer der Umwelt wieder kommen und nun ein zweites Mal Vertreibung vor der Tür steht. Nur ist heute die Lage anders. Wir haben heute einen Papst, der selbst aus Lateinamerika kommt. Einen Papst, der mit seiner Enzyklika Laudato Si einfach ein Herz und eine Notwendigkeit für die Umwelt gezeigt hat. die uns ja nach dem Zeugnis des Buchs Genesis in der Bibel nicht zur Ausbeutung, sondern zum Erhalt und zur Sorgfalt anvertraut ist. Und unter diesem Vorzeichen, dass auch die Kirche nun ganz auf der Seite der Indios steht, ist es möglich, hier auch als christliche ökumenische helfende Organisation ein bisschen zu unterstützen, die Diözese und die Bürgerwehren der Indios, die versuchen, sich ihren Lebensraum zu schützen, die Polizei dort aktiv zum Einfluss nehmen, aufzufordern, Korruption zu bekämpfen und dort mit verhältnismäßig geringen Mitteln einfach diesen Menschen zu zeigen, ihr seid nicht allein. Und wir haben jetzt gerade für fast 3 Monate eine Mitarbeiterin von uns, die selbst, so wie ich, sehr gut Spanisch spricht, die in Mexiko aufgewachsen ist und die dort bei Bischof Miguel Angel gewesen ist, beim polnischen Pfarrer, der seit Jahrzehnten, Vater Marco, Marek auf eigentlich, dort in den Indianerdörfern tätig ist, die Indianerpfarren betreut und dort ist sie mitgefahren und hat vieles direkt helfen können, zum Beispiel auch einen Außenbordmotor wieder reparieren lassen können, weil die Reparatur schon zu teuer gewesen wäre für die Menschen dort. Und damit kommen jetzt die Menschen schneller wieder nach Iquitos, um auch ihre wenigen Waren einzutauschen, gegen die neuen Nachrichten von ihren Situationen zu berichten, die Polizei dort direkt ansprechen zu können. Und die Diözese unterstützt das. Bischof Miguel Angel hat jetzt zum Jahresbeginn eine Brandrede gegen die Zerstörung des Amazonas und damit gegen die Zerstörung der Indios gehalten, vor den versammelten Polizei- und Militärvertretern. Und es kommt etwas in Bewegung und christeninnot.com ist Teil in dieser Bewegung der Hilfe, um diesen Indio-Gemeinden eine Zukunft, eine Hoffnung, gesunde Kinder und ein glückendes Leben im Vertrauen auf den mit ihnen seienden Gott zu helfen. Das ist so eines der ganz wichtigen Projekte, die wir jetzt neu starten. Und es ist für mich ein Wunder, dass das möglich geworden ist. Aber es ist eine offene Tür, die Kardinal Barreto uns aufgestoßen hat und die wir mit Freude weitergehen. Ja, ich kann jetzt noch ganz viel erzählen und ich versuche es einfach spannender zu machen. Wir haben einen Genozid, ein Verbrechen der Volkszerstörung, des Völkermords im Norden von Nigeria. Nigeria an der Westseite Afrikas, das bevölkerungsreichste Land Afrikas, mit muslimischer und christlicher Bevölkerung. Es ist dort, wo die Älteren unter Ihnen vielleicht wissen, in den 70er Jahren gab es dort den Biafra-Krieg, wo die katholischen Ibo-Völker versucht haben, die drohende Islamisierung abzuwehren. Und Papst Paul VI. Damals hilflos den Regierenden, die das noch befeuert haben und die bloß die Ölschätze sich selber holen wollten, entgegengeschleudert hat, tötet nicht meine Kinder, weil dieses Ibo-Volk wirklich ein zutiefst glaubendes, christliches, katholisches Volk ist und Nigeria dann eben im Friedensschluss zusammengeschlossen wurde und wir jetzt wieder durch das Erstarken des islamischen Staats, des Boko Haram, dieser ganzen Terrororganisationen, jetzt im Norden Nigerias ein christenfreies Nigeria erleben. Den Versuch, eine 10, 20, 30, 40-prozentige christliche Bevölkerung in einer muslimischen Bevölkerungsmehrheit umzubringen, zum Ausziehen zu bewegen, um im Norden Nigerias zumindest quasi ein islamisches Scharia-Reich zu errichten. Unter die Räder kommen dort nicht nur die Christen, sondern auch die Muslime, die sich auf die Seite der Christen stellen, die sagen, wir haben Jahrzehnte friedlich zusammengelebt, das soll das jetzt auf einmal? und die dann selber von fanatisierten islamistischen Kriegern und Fulani-Hirten zur Flucht gezwungen oder ermordet werden. Wir helfen dort und wir helfen dort mit einem Ansatz, den wir in Pakistan in der Hilfe für christliche Tagelöhne entwickelt haben, die sogenannten Ärzte auf Rädern. Wenn Sie auf unserer Homepage christeninnot.com gehen, dann finden Sie viele Berichte über diese Ärzte auf Rädern. Das sind Ärzte-Teams mit Seelsorgern, mit Krankenschwestern, die überall dort schnell eingesetzt werden können, wo solche Angriffe auf christliche Dörfer stattgefunden haben. Und es sind wirklich Angriffe auf Christen, denn wir erleben immer wieder, dass ausdrücklich die Hütten der Muslime in so einem Dorf verschont werden und die der Christen daneben angezündet werden, sodass die darin schlafenden Kinder verbrennen. Wir können helfen. Wir helfen in der Not. Wir helfen mit Vorwarneinrichtungen. Wir helfen vor allem auch dort, wo in Nigeria im Norden ganze Dörfer niedergebrannt und vernichtet wurden, dass die gerettete und geflüchtete Dorfgemeinschaft als Gemeinschaft zusammenbleiben kann und sich in der Nähe der Städte, dort wo Polizeipräsenz ist, dort wo sie gesichert leben können, das Dorf wieder aufbauen können, sodass niemand, nicht die Kinder, nicht die Frauen, nicht die Alten, nicht die Jungen, zu Flüchtlingen werden müssen, die in Flüchtlingslagern dahin vegetieren, sondern die Dorfgemeinschaft bleibt aufrechterhalten und die Dorfgemeinschaft wird dort wieder zum Leben kommen. Die Waisenkinder, deren Eltern ermordet wurden, finden in der Großfamilie bei den Menschen, die sie seit Geburt kennen, in ihrer Dorfgemeinschaft wieder Halt. Und wir haben dort eine Schule für diese Kinder. Sie bekommen die Schulbildung. Sie haben die Chance, dass sie im Nachmittag betreut werden, damit ihre Eltern wieder etwas arbeiten können, um die Nahrung zu verdienen. Also es ist auch ein Empowerment, die Menschen stärken dabei, ihren Leben selber wieder in den Griff zu bekommen. Und die Ärzte auf Rädern sind ein Synonym für eine Hilfe, die schnell, effizient und auf Zukunft ausgerichtet diesen vertriebenen Christen Hoffnung macht. Ich glaube, jetzt habe ich so viel geredet, jetzt ist Zeit, dass wir ein bisschen tief durchatmen und uns vielleicht an diesem Abend, mitten in der Fastenzeit, am dritten Fastensonntag, auch ein bisschen mit einer schönen und ruhigen Musik entführen lassen. Ja, wieder einen wunderschönen Fastensonntagabend. Ich glaube, ich bin Ihnen schuldig, dass ich ein bisschen etwas zu mir selber sage. Der Moderator hat ja am Anfang also gerade so eine Granate an Informationen gezündet. Eigentlich brauche ich gar nichts mehr sagen. Aber vielleicht darf ich es ein bisschen ausführen, weil von nichts kommt nichts. Und mein Einsatz für verfolgte Christen ist auch nicht einfach vom Himmel gefallen. Es hat damit begonnen, dass ich mein Grundstudium in München, mein Theologiestudium in München gemacht habe. Und im Theologiestudium war damals immer noch vorgesehen, dass man ein Jahr, also zwei Semester, außerhalb der eigenen Studienstadt studiert. Viele sind dann nach Frankreich oder nach Spanien oder nach England gegangen. Und ich habe, weil ich dort Bekannte hatte und weil es sich so ergeben hatte, über Bekannte meiner Eltern, bin ich nach Buenos Aires gegangen. Als ganz junger, noch quasi im Vordiplom, also das, was heute das Bachelorstudium ist, gerade ein bisschen mit Philosophie, etwas Kirchengeschichte, aber eigentlich, also theologisch war noch nicht so sehr viel los. Und ich komme dann in meinem Freijahr nach Buenos Aires und dort bin ich dann über Vermittlung in die Jesuitenuniversität San Miguel gekommen. Dort hat mich Professor Scannone, das ist ein ganz, ganz berühmter, erst vor kurzem verstorbener, lieber Freund von mir inzwischen gewesen, der damals ein ganz neues soziologisches Konzept aufgestellt hat über die Sabiduría del Pueblo, also über die Weisheit des Volkes, wo er sozusagen in den nachdenklichen Bereich hinein das weitergeführt hat, was damals Gustavo Gutierrez und Leonardo Boff mit der Theologie der Befreiung begonnen haben. Und er hat mehr in die Seele geschaut und geschaut, was ist denn bei den Menschen da? Das ist ein ganz wichtiges Konzept, weil es sagt, die Menschen wissen über die Wege und Lösungen. Man muss sie nur fragen. Und man muss die Volksweisheit in den Geschichten, in den Liedern, in den Erzählungen zu Wort kommen lassen. Das ist das Gefühl der Kirche, das Sensus Fidelium, das, was Kirche ausmacht, wenn Menschen in ihrem Glauben, in Geschichten und Erzählungen weiter tradieren, was ihnen Halt gibt. Dieses Konzept der Sabiduría del Pueblo, der Weisheit des Volkes, war für mich etwas ganz Neues und hat mich hineingeführt in eine Welt, wo auf einmal Theologie greifbar geworden ist. Und da hat auch ein bisschen der Rektor, der mich dort aufgenommen hatte, daran Anteil, das war Jorge Bergoglio, damals einfach der Jesuitenobere, noch lange nicht Kardinal. Und Jorge Bergoglio hat mir diese Welt der Jesuitenfakultät geöffnet und mir die Chance gegeben, in einer sehr schwierigen Zeit in Argentinien einfach diese Weisheit des Volkes mit zu studieren, mit sozialwissenschaftlichen und theologischen Konzepten. Und dass Jorge Bergoglio dann nicht nur Kardinal, sondern jetzt auch Papst Franziskus ist, ist eine der vielen Zufälle in meinem Leben, wo ich sage, es sind eigentlich keine Zufälle, sondern es sind Fügungen, wo Türen aufgehen, durch die ich einfach selber die Wahl habe, durchzugehen oder nicht. Und ich bin eigentlich immer durch alle Türen, die sich geöffnet haben, durchgegangen, weil ich ein grundlegend unglaublich neugieriger Mensch bin. Und in dieser Zeit, das waren damals das letzte Jahr der Militärjunta, in der gerade auch die Jesuiten, die sich sehr viel auf die Seite der Armen gestellt haben, sehr zu leiden hatten. Und Jorge Bergoglio damals auch diese Feuertaufe hatte, dass er eingekeilt zwischen dem Militärregime, den Bischöfen, die oft auf Seiten des Regimes standen, und seinen Mitbrüdern dann in den Favelas, in den Armenvierteln von Buenos Aires die Arbeit macht, die Sozialarbeit, und immer des Kommunismus verdächtigt wurden, weil sie unbequem waren, zwischen all diesen Seiten zu vermitteln. Ich habe nicht viel davon mitbekommen. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass dieser Jorge Bergoglio sich Tag und Nacht wirklich eingesetzt hat, um Menschen das Leben zu ermöglichen. Und ich denke, der Heilige Geist hat schon gewusst, warum er ihn dann zum Papst wählen lässt. In den Semesterferien, die ich dann dort hatte, habe ich das benutzt, um auf Vermittlung dann nach Nord, Argentinien, an die Grenze zu Brasilien und nach Paraguay zu kommen. Ich habe dort bei einer Missionsstation von Weißen Vätern gearbeitet, die mich freundlichst aufgenommen haben und mir als jungen, unbedarften Theologiestudenten einfach gezeigt haben, wie Missionsleben läuft. Das war spannend, nett. Ich habe die Jesuitenreduktionen, also die im 17. Jahrhundert entstandenen Festungen, die die Jesuiten für die verfolgten Indios gebaut haben, um sie vor Sklavenjägern zu bewahren und ihnen Verteidigungschancen zu geben. Ich habe die Reste dieser Indio-Missionen gesehen und habe einfach unglaublich viel in mich aufgenommen und bin dann einmal auch, hat mich der Priester, der Missionar dort, deutschsprachiger, aus Deutschland kommend, mitgenommen mit seinem Auto und hat gesagt, heute fahren wir zu einer Indio-Kommune, einer Gemeinschaft, die tiefer im Wald drinnen lebt und ich schaffe denen eine Möglichkeit, gemeinsam ihre Produkte, ihre Flechtsachen auf dem großen Markt zu verkaufen, wo sie besseren Gewinn machen, wo es besser bezahlt ist und wo sie dann auch wichtige Nahrungsmittel und Sachen, die sie zum Leben brauchen, besser erhalten können, sozusagen eine Kooperative aus der katholischen Pfarre. Wir fahren, wir reden durch den Wald, es wird immer wälderischer, dunkler und auf einmal öffnet sich vor uns in der Ferne so ein großer Platz, so ein Freiraum mit vielen Hütten von Indios. Und ich freue mich schon, ich erlebe einmal Indios in meinem Leben, toll, aus Europa kommen, natürlich eine fantastische Sache, ein bisschen Abenteuerlust dabei und ja. Und als wir da so ganz knapp vor dem Einfahren in das Dorf sind, kommen aus dem Urwald, aus der Gegenseite, Jeeps herausgebrochen, das Knattern von Helikopter, Blättern war auf einmal in der Luft. Das sind Kampfhubschrauber über den Wald geflogen, die ohne Vorwarnung angefangen haben, auf dieses Dorf zu schießen. Die Indios sind völlig überrascht gewesen und haben nur versucht, ihre Babys in Sicherheit zu bringen, sind uns entgegengelaufen. Der Papa hat einfach das Auto versucht, in diesem Urwaldgefährt, wo kaum Platz war, zu wenden. Dann noch mit Kofferraum und mit Sitzen und alles, zumindest die Babys mitzunehmen und Gas zu geben, um diesen paramilitärischen Trupps, die dieses Dorf überfallen haben, zu entkommen. War für mich das erste Mal in meinem Leben, dass ich die Gewalt gegen Menschen, gegen Christen erlebt habe. Ich habe damals gar nicht verstanden, um was es geht. Das hat sich dann herausgestellt, es waren Großindustrielle, die zum Abholzen dieses Waldes nicht brauchen konnten, dass dort eine Indio-Gruppe lebt, die musste weg. Also ist sie vertrieben worden mit paramilitärischen Mitteln, mit MGs, mit Jeeps, mit Kampfhubschraubern. Und damit war der Platz frei, dass dieser Urwald dann gerodet werden konnte. Aber ich habe damals einfach nur erlebt, Menschen werden aus ihrem Leben gerissen, offensichtlich nur um des Profits, um dessen, dass ein paar Holzstämme mehr wert sind als das Leben einer ganzen Indiosiedlung. Ich habe damals so zum ersten Mal erlebt, dass ich nicht untätig bleiben kann. Ich habe nicht gewusst, wie und wo, aber ich habe gewusst, das wird ein Stück meines Lebens prägen. Und ich habe damals auch überlegt, ob ich nicht überhaupt drüben bleibe bei Jorge Bergoglio. ich war damals der Meinung, mein Spanisch ist weitaus schlechter, als es vielleicht wirklich war, und ich traue mir das nicht zu. Und bin auch, weil ich mitten im Studium war, natürlich dann nach München zurückgekommen. Aber diese Erinnerung, dieses Indio-Dorf, das von paramilitärischen Truppen vertrieben wird, hat mich mein Leben lang bis heute nicht losgelassen. Und dort ist wohl auch die Grundlage für meinen Einsatz für verfolgte Christen gelegt worden. Ich habe dann erst einmal mein Studium fertig gemacht, mein Theologiestudium fertig gemacht, dann in Wien noch ein Doktoratsstudium. Da muss ich unserem Kardinal Christoph Schönborn sehr, sehr danken, der mir sehr geholfen hat mit einem Thema von Thomas von Aquin über die Glaubwürdigkeit der Religion. Und diese Beziehung zu Christoph Schönborn hat damals begonnen. Und er ist bis heute für mich ein wichtiger Leuchtturm in meinem Leben geblieben. Ich habe nach dem Studium dann in verschiedenen Bereichen gearbeitet, immer versucht, Menschenrechte, Zusammenführung von Menschen, sehr früh dann im interreligiösen Dialog, angefangen mit der jüdisch-christlichen Verständigung in Wien. Ich war damals auch Herausgeber des Du-Siach, der Zeitschrift des jüdisch-christlichen Dialogs. Und ich habe damals dann wirklich versucht, mein Leben auch von dem Soziologischen her in diese Richtung weiterzuleben. Ein paar Schlenker da drinnen. Ich habe meine Frau kennengelernt, das der große Glücksfall meines Lebens ist. Und dann bin ich hineingerutscht. Und es war wieder Kardinal Schönborn, der mich dann 2010 über Hofrat Dr. Christine Mann beauftragt hat, Christen in Not zu übernehmen. Und da die ganze interreligiöse Arbeit natürlich auch mitzudenken, ich habe dann an der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule den Masterkurs Interreligiöse Kompetenz entwickelt und die ersten Semester gehalten, ihn zum Laufen gebracht. Und das Thema der interreligiösen Dialogkompetenz hat mich nicht locker gelassen. Und das ist etwas, was ich bis heute immer weiter betrieben habe. Und ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeiten dazu hatte, weil wir stehen heute vor einer Welt, in der gerade die religiös fundierten oder durch Missbrauch der Religion fundierten Konflikte überhand nehmen. Nicht nur in Österreich und in Europa. Wir sehen es in der Ukraine, wo Christen gegen Christen kämpfen. Wir sehen es im Sudan, wo Muslime gegen Muslime kämpfen. Wir sehen es im Norden Nigerias, wo Christen von Muslimen vertrieben werden. In Myanmar, wo Buddhisten, die ja angeblich so friedfertig sind, dort, wenn es um Macht geht, auf einmal dann die christlichen Kachin und die muslimischen Rohingya vertreiben, auch etwas, wofür Christen in Not sich einsetzen. Wir sehen in Europa die Armenier, die aus Bergkarabach, wo sie seit 1500 Jahren als Christen leben und Zeugnisse dieser 1500-jährigen Geschichte überall zu sehen sind, dort von Muslimen und Unterstützung der türkischen Armee vertrieben wurden, ihre Kirchen dem Erdboden gleichgemacht wurden, um diese vertriebenen Christen, die nach Armenien geflüchtet sind, kümmern wir uns auch mit einem seit eineinhalb Jahren laufenden Integrationsprogramm. Und ich bin den Spenderinnen und Spendern von Christen in Not.com sehr dankbar, dass sie es uns ermöglichen, dieses Programm auch für die vertriebenen Armenier zu machen. Ja, lassen Sie mich damit so ein bisschen meinen Lebenseinblick abrunden. Der ist, glaube ich, nicht ganz so interessant, aber vielleicht kann ich danach noch ein bisschen was zum interreligiösen Dialog sagen, bevor ich im letzten Teil dann einfach zu dem kommen werde, was mich trägt, was mich gerade heute mitten in der Fastenzeit wieder daran erinnert, wovon ich getragen bin. Lassen wir uns doch noch ein bisschen aufeinander ein, und ich bin gespannt auf das, was wir dann noch heute miteinander besprechen. Danke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Lebensbilder mit Professor Dr. Elmar Kuhn, dem Generalsekretär von Christen in Not. Und das Thema Gott existiert, ich bin ihm begegnet. Und ich darf Ihnen, lieber Herr Professor, das Wort wieder übergeben. Herr Professor, hören Sie mich oder ist die Leitung
Ja, geht schon. Nein, ich bin da. Ich bin mitten im Satz aufgehört.
Okay. Bitteschön.
Dann versuche ich. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, bitte Generalsekretär von christeninnot.com. Und ich habe ein bisschen erzählt über meine Erlebnisse, wie ich als Theologe dazu gekommen bin, mich für verfolgte Christen einzusetzen. Und sehr stark auch von Anfang an dabei der interreligiöse Dialog wichtig war. Der interreligiöse Dialog ist auch in praktisch allen Projekten von Christen in Not ein ganz zentrales Anliegen. Denn es nützt uns ja nichts, in einer muslimischen oder hinduistischen oder sonstigen Umgebung von anderen Mehrheitsreligionen eine christliche Zelle zu machen, sozusagen eine Blase, in der wir dann vorspiegeln, als ob alles in Ordnung wäre, sondern wir müssen die Christen zum Teil der Gesellschaft machen, sie integrieren, helfen, dass ihr Leben in Respekt wahrgenommen und ermöglicht wird. Und wir sehen gerade in Syrien wirklich Schritte dazu, die das möglich machen könnten. Es ist ein syrischer Projektpartner von uns gerade in Wien und der hat wirklich mit viel Hoffnung gesagt, Christen können auf der Straße frei gehen, sie brauchen nicht verhüllt sein, sie können sogar Christbäume auf der Straße aufstellen. Es ist ein Aufatmen für ein Miteinander, wo auch Muslime wieder auf Christen zugehen. Und das wollen wir auch in unseren Projekten ermöglichen. Dazu ist es wichtig, dass in allen Bildungsprojekten, die wir haben, womöglich auch Mitglieder, arme Jugendliche aus der Mehrheitsreligion, also meist Muslime, mitkommen. Und das Schönste für mich in diesem interreligiösen Tun in unseren Projekten war dann, als ein junger muslimischer Mann, der eine Ausbildung zusammen mit vielen Christen bekommen hat als Mofa-Reparateur, der dann am Ende dem Pfarrer, der dort diesen Kurs geleitet hat, gesagt hat, Sie, Herr Pfarrer, sind für mich wirklich zu einem Engel Gottes geworden. Wenn wir das erreichen, dass auch Muslime in den Christen Partner des Lebens und des Glaubens sehen, dann glaube ich, kann diese Welt eine sehr viel bessere und friedlichere werden. Und darum setze ich mich für den interreligiösen Dialog ein. Ich habe 10 Jahre lang in der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste die Klasse, wie wir es nennen, also die Fakultät für Weltreligionen als Dekan geleitet und bin jetzt Vorsitzender des Schiedsgerichts. Ich bin als Professor an der Fernuniversität Pestalozzi University als Religionswissenschaftler tätig und dort haben wir speziell und unbezahlt und rein ehrenamtlich als Professoren die Möglichkeit, Migranten und Menschen aus Entwicklungsländern eine fundierte, auch theologische Ausbildung zu geben, mit der sie dann auch beruflich weiterkommen. Einer meiner Studenten ist ein Pastor aus Haiti und der kann nicht einmal seine kleine Dorfpfarrei mehr verlassen, weil er auf den Überlandwegen in die Hauptstadt von diesen marodierenden Räuberbanden und Warlords, die Haiti derzeit im Griff haben, umgebracht wurde. Aber mit einer Internetverbindung, wenn sie noch so wackelig ist und einem Handy, kann er die Kurse belegen, kann seine Arbeit schreiben, bekommt die Anerkennung und kann einen amerikanischen Titel als Master der Theologie bekommen, was sehr wichtig ist, weil außerhalb von Europa eben die amerikanischen Titel das Gefragte und das Bekannte sind. Das mache ich ehrenamtlich nebenbei und es macht mir sehr viel Freude, weil ich sehe, dass es Menschen einfach wieder Hoffnung für ihr Leben gibt. Im Auftrag von Weihbischof Franz Schall bin ich in der Gründung der Koalition glaubensbasierter Organisationen, Coalition of Faith-Based Organizations, in Europa beteiligt gewesen. Ich habe das die letzten Jahre dann als Präsident geführt und erst seit 2 Wochen bin ich jetzt auch zu meiner Überraschung und ohne mein Zutun zum internationalen Präsidenten, zum Weltpräsidenten der Föderation Coalition of Faith-Based Organizations geworden. Der Hauptsitz ist in Washington und New York. Wir haben aber auch eine Niederlassung, eine Coalition CFPO in Pakistan gegründet, ganz wichtig dort mit dem anglikanischen Bischof. Wir haben und vielen Muslimen im Board dann auch, im Vorstand. Wir denken jetzt über eine Gründung in Nigeria, in Indonesien, in Kolumbien nach, weil diese Welt den Dialog glaubender Menschen braucht, um die Vorteile abzubauen und für den Frieden einzutreten. Und deswegen hat auch Christen in Not.com jetzt ein eigenes Forschungsinstitut, ein bisschen hochtrabend, gegründet, ein Research Institute for Interfaith Harmony, also ein Forschungsinstitut für Glauben, interreligiöse Glaubensgespräche, wo wir die Erfahrungen aus unseren interreligiösen Projekten bei Christen in Not in die akademische Welt zurückspiegeln wollen, um zu zeigen, man kann als Akademiker und mit akademischem Wissen sehr wohl in die Grassroot-Communities am Boden, in den Dörfern hineinwirken. Akademisches Leben ist kein Elfenbeinturm, sondern es ist der Ausgangspunkt, um Menschen bis in die Dörfer und Städte hinein Hoffnung zu geben und das im Respekt miteinander umgehen und Toleranz zu leben, zu lernen. Und es ist für mich eine unglaubliche Bestätigung dieses Weges, dass ich jetzt nicht nur eine Gastprofessur in Nigeria an der Staatlichen Medizinischen Universität bekommen habe für Ethik und interreligiösen Dialog, sondern dass ich gerade auch angefragt wurde für eine Lecture, also eine Vorlesung, die ich über Zoom in Pakistan halten soll, an einer staatlichen pakistanischen islamischen Universität zum Thema der interreligiösen Ethik, also des Aufeinanderschauens und Miteinanderlebens. Und das bei PhD-Studenten, also Doktoratsstudenten, mehr als 100 islamischen Doktoratsstudenten, ist ein großes Zeichen, dass dieses Engagement für ein Miteinander wirklich auch ernst genommen wird und angenommen wird. Dabei hilft es natürlich sehr, dass wir bei Christen in Not auch immer einen engen Kontakt mit den vatikanischen Stellen gesucht haben. Das war, solange es noch existiert hat, in der Bildungskongregation, die ja dann in eine größere Kongregation aufgelöst wurde, mit Pater Bechina, ein sehr enger Kontakt, der bis heute und sehr freundschaftlich verbunden ist, und Pater Markus Solo, der im Dikasterium für den interreligiösen Dialog tätig ist. Markus war auch in Wien Rektor des Afroasiatischen Instituts und man könnte fast sagen, alle Wege führen nach Wien. Ich denke, es ist wichtig, diese Verknüpfungen zu haben, diese gegenseitig weiterdenken und aus der Praxis heraus auch in die Theorie durchspiegeln, um was es geht, wenn wir lernen, miteinander zu leben. Wenn wir die Scheu voreinander verlieren, und es gibt nichts Besseres, den Fremden kennenzulernen, als wenn man mit ihm zusammen lernt und lebt. Und das ist die Erfahrung, die wir bei Christen in Not in diesen letzten 15 Jahren in allen unseren Projekten gemacht haben. Und wenn ich über alles dort reden wollte, dann würden wir noch bis Mitternacht hier sitzen. So lassen Sie mich jetzt ganz kurz dieses kleine interreligiöse Element abrunden und sagen, in unseren Projekten ist die interreligiöse Arbeit ein wesentlicher Punkt, um das Überleben, den Respekt für und die Zukunft der Christen als Minderheit zu stützen und zu stärken. Denn wir haben von unserem syrischen Partner gelernt, es geht nicht darum, dass Christen eine Minderheit sind. Das stimmt nicht. Sie sind ein unverzichtbarer, essentieller Teil der Gesellschaft. Minderheit würde immer so heißen, na, die machen ihr eigenes Ding in einer Parallelgesellschaft. Nein, Christen sind das Salz jeder Gesellschaft, in der sie sind. Oft sind die besser ausgebildeten Christen. Oft sind es die Kirchen, vor allem die katholische Kirche, die weltweit, auch gerade in islamischen Ländern, die Schulsysteme mit als Privatschulen, als katholische Privatschulen mitträgt und dort hohe Achtung bekommt, weil es wirklich eine exzellente Ausbildung ist, die geboten wird. Und wir sehen das im kleinen Format, in den Dörfern, in denen wir Projekte haben, genauso. Die gemeinsame Ausbildung, das gemeinsame Leben teilen, ist der beste Garant dafür, dass Gräuelpropaganda von Muslimbrüdern oder Taliban in den Köpfen der Menschen nicht mehr ankommt. Weil sie wissen, Christen können unsere Brüder im Aufbau der Gesellschaft sein. Und sie sind keineswegs unsere Feinde, wie uns immer weiß gemacht werden soll. Menschen sind lernfähig. Man muss ihnen nur die Chance dazu geben, ihre Ängste zu überwinden.